Herzlich willkommen bei Erfolgsdruck, dem Flyer-Alarm-Podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Ich bin Doreen.
Und ich bin Marco. Doreen, heute eine Frage zum Marketing 101. Weißt du, was ein Franchise-Unternehmen ist?
Ja, im Groben schon. Das ist doch sowas wie McDonald's oder Burger King oder so.
Ganz genau. Es gibt quasi ein großes Unternehmen, zum Beispiel McDonald's oder Burger King oder KFC oder Subway oder sonst was. Und die verkaufen Franchise-Lizenzen an kleinere Unternehmen. Das ist dann der Franchise-Nehmer. Zum Beispiel der Laden hier in Würzburg von McDonald's, der ist ein Franchise-Nehmer von McDonald's in, ich weiß nicht, wo ihr Hauptquartier ist.
Okay.
Heute sprechen wir aber über ein ganz, ganz junges Franchise-Unternehmen. Das ist Gustav Grün. Die kommen aus Münster. Die wurden vor 7 Jahren erst gegründet, aber sind, man höre und staune, schon weltweit expandiert. Kerim und Maurice von Gustav Grün erklären uns jetzt einfach mal, wie das so passiert ist und was das so die Vorteile und Nachteile von so einem Franchise-Unternehmen sind.
Hallo Kerim und hallo Maurice. Schön, dass ihr heute euch für ein Interview mit uns Zeit genommen habt.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, hallo.
Gerne doch. Sagt uns doch mal kurz, wer seid ihr denn eigentlich und wer ist dieser Gustav Grün?
Genau, also ich bin Kerim Benoit, bin bald 35 Jahre alt und bin einer der beiden Gründer von Gustav Grün. Hab vor ungefähr 7 Jahren damit angefangen, als ich noch im Studium gesteckt habe, zusammen mit meinem Bruder Anton. Ja, aus einem Lädchen haben wir dann mit der Zeit ein paar mehr gemacht und inzwischen ein relativ großes Team um uns herum aufgebaut, zu dem auch Maurice zählt.
Genau, und ich bin, wie schon gesagt, Maurice Adi. Bin jetzt seit knapp 3 Jahren bei Gustav Grün und Aro und ich stand eigentlich kurz davor, eine eigene Marketingagentur zu gründen. Das war eigentlich mein Plan. Und dann habe ich hier und da schon Unternehmen gehabt, die ich mitbetreut habe, aber nichts in der Größe, in der Gustav Grün schon zu dem Zeitpunkt war. Und dann sind wir uns irgendwie über den Weg gelaufen. Und ursprünglich wollte ich Gustav Grün als meinen bis dato größten neuen Kunden werben. Aber dann hat Kerim mich von der Vision und von der Idee von Gustav Grün einfach überzeugt und hat gesagt, da wo wir hinwollen, da können wir dich auch voll und ganz mit ganzem Herzen für gebrauchen. Dann hat es nicht lange gedauert, bis ich dann Vollzeit eingestiegen bin.
Also hat am Ende Gustav Grün dich geworben.
Sozusagen.
Apropos größter Kunde. Angefangen habt ihr 2017 in Münster mit einer Filiale Gustav Grün und inzwischen gibt es euch an ganz, ganz vielen Standorten. Könnt ihr ganz kurz mal zusammenfassen, was so in den letzten 7 Jahren mit eurem Unternehmen passiert ist?
Ja, also wir haben 2017, als mein Bruder und ich noch im Studium gesteckt haben, uns entschieden, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Einfach aus dem Grund, dass wir damals anders als Kommilitonen, also ich habe früher in Österreich in Wien studiert und mein Bruder hat in Münster studiert. Und wir hatten eher anders als viele Kommilitonen von uns nicht die Möglichkeit auf ein unbezahltes Praktikum. Das ist halt eine Generation Praktikum, da machen alle einige Praktika hintereinander und das müssen meistens dann die Eltern bezahlen. Das ging bei uns leider nicht, beziehungsweise zum Glück im Nachgang. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir beruflich auch Erfahrungen sammeln. Also zusätzlich zu den Nebenjobs, die man ja natürlich dann immer hatte. Und haben gesagt, komm, dann wir machen uns jetzt mal selbstständig. Hatten auch schon immer ein Faible für die Gastronomie, sind viel rumgekommen, viel gereist, haben viel selbst probiert, auch beide viel in der Gastro gearbeitet. Und so ging es dann los mit dem ersten Store. Damals noch wirklich sehr einfach gestrickt, auch hinten in der Küche. Die erste Küche hatten wir von eBay Kleinanzeigen. Die hat 80 Euro gekostet. Das waren so die Anfänge. Der Durchgang zwischen Küche und Gastraum weiß ich auch noch ganz genau, weil da hat es nicht mehr für eine Tür und eine Wand gereicht, der war ein Duschvorhang. Also so fing es an. aber das Produkt hat uns auf jeden Fall recht gegeben und wir haben echt vom ersten Tag an super viele Gäste gehabt, die unser Essen gefeiert haben.
Das heißt, was ist euer Konzept?
Also wir machen nahöstlich-orientalische Fusionsküche, sagen wir immer, die aber komplett vegan ist. Das heißt, wir legen den Fokus auf viele verschiedene Hummussorten, Kichererbsensalate, verschiedene Chutneys, verschiedene frische Salate, also alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Bulgur, Couscous und Co. Zusätzlich gibt es bei uns aber auch noch Falafel oder Fleischersatzprodukte, wie zum Beispiel ein veganes Kebab aus Seitan oder ein veganes Shawarma. Genau, unser USP ist auf jeden Fall, dass wir sagen, wir wollen bezahlbares Essen machen, was gesund ist und was man zusätzlich noch schnell bekommt. Zusätzlich darf es nicht langweilig werden, deswegen arbeiten wir mit einem Baukastenprinzip. Man kann sich das ähnlich vorstellen wie bei so einem Bowl-Laden, wo man sich die Toppings auswählt. Bloß, dass es bei uns einfach noch ausgefallenere Produkte gibt, die alle aufeinander abgestimmt sind. Und das führt halt auf jeden Fall dazu, dass viele Gäste von uns bis zu 4-mal, 5-mal die Woche zu uns kommen. Insbesondere die Mittagskunden, weil es einfach nicht langweilig wird. Es ist wie Lotto spielen, es gibt einfach unglaublich viele Kombinationsmöglichkeiten und dementsprechend sind wir da sehr happy.
Wir hatten ja angefangen, über die Historie zu sprechen. Gab es von Anfang an diese Riesenauswahl? Also ich war neulich mal in Nürnberg in dem Store von euch und ehrlich gesagt hatte ich es ein bisschen eilig und habe deswegen einfach die Feuerwehrfrau gegessen. Das ist so eine Rolle, sehr lecker. Aber das ist ja schon, also nicht überwältigend, aber kurz davor. War das von Anfang an so?
Ja, da müssen wir noch ein bisschen was tun, dass es überwältigend wird. Nee, das war tatsächlich von Anfang an so und man kann sich das so vorstellen, wir haben halt vorne die Auslage und machen hinten die Sachen frisch. So hat es alles angefangen und immer wenn was leer gegangen ist, war die Kreativität hinten gefragt und es kam wieder was Neues. Natürlich ist das jetzt inzwischen nicht mehr so, ja, so Freestyle, weil wir jetzt inzwischen ein Franchise sind und dementsprechend gibt es da natürlich auch für alle unsere Partnerbetreiber in den anderen Städten klare, ja, Regelungen und Vorstellungen, die wir haben, damit natürlich die Feuerwehrfrau beispielsweise, das ist ein gegrillter Wrap mit Chili-Hummus und Mango-Chutney unter anderem drin, dass die Feuerwehrfrau in Nürnberg genauso schmeckt wie in Hamburg. Deswegen muss es natürlich dann da so ein paar Leitlinien für alle geben. Das ist ganz wichtig, weil sonst einfach die Experience jedes Mal eine andere ist. Genau.
Aber ja. Du sprichst da ja auch was ganz Wichtiges und Richtiges an, dass man, wenn man bei uns in den Laden kommt und man soll sich selbst sein Essen zusammenstellen, dass man da beim ersten Mal möglicherweise sich beinahe überfordert fühlt. Aber du hast dann ja auch die Feuerwehrfrau genommen. Also wir geben dann den Leuten auch extra vorgefertigte Entscheidungshilfen an die Hand, damit man eben diese Überforderung überbrücken kann. Aber wir wissen auch aus Erfahrung, dass die meisten Leute spätestens bei ihrem zweiten, wenn nicht beim allerspätestens dritten Besuch, dann anfangen, sich ihre Sachen selbst zusammenzustellen.
Genau. Und es gibt so unsere Gäste, und danach komme ich auf die Historie zurück. Unsere Gäste sind tatsächlich so 50-50 einzuteilen. Es gibt die Menschen, die jedes Mal was anderes nehmen. Ich meine, das ist, glaube ich, in vielen, vielen Läden so. Und die anderen 50% nehmen einfach immer das Gleiche. Und ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Also ich bin auch eher Kategorie 1 und brauche Abwechslung. Aber es ist wirklich, manche sagen ja auch hier, never change a winning team. Ich nehme immer dieselbe Kombi.
Das bin ich.
Ja, zum Beispiel Maurice.
Aber, kann ich kaum nachvollziehen.
Ja, das ist mal ganz spannend zu sehen. Genau. Und auf eure Frage zurückzukommen. Ja, so hat es angefangen 2017. Wir haben dann kurze Zeit später, also keine 6 Monate später, bereits die zweite Filiale eröffnet. Haben zu dem Zeitpunkt noch gar nicht über Franchising nachgedacht, darüber in andere Städte zu gehen. Generell über die Option Franchise oder generell auch über die Option in andere Städte zu expandieren. Dann kamen aber auf einmal einige Anfragen reingerasselt, weswegen wir uns natürlich dann damit beschäftigt haben. Wir haben das halt sehr oft erlebt, dass sehr viele Gäste bei uns in den Stores waren, die auf Durchreise waren und die dann gesagt haben, oh, kommt bitte unbedingt nach Köln, kommt bitte nach Bielefeld, kommt dort und dorthin. Und dann haben wir gemerkt, oh, das, was wir hier geschaffen haben, weil wir haben echt eigentlich nur geschaut, okay, was für Need haben wir selbst? Also was fehlt uns in dieser Stadt in der täglichen Ernährung? Und es gab halt einfach immer nur so diese Standard-Dönerläden, Pommes, Bratwurst, alles Mögliche, was frittiert und ungesund ist. Extrem teuer teilweise sonst, wenn es gesund war. Und ja, wir wollten einfach eine Alternative schaffen, die genau uns auch selbst gefällt. Und in den ersten Monaten, und ich glaube, das hat sich bis jetzt durchgezogen, waren wir immer unsere besten Kunden. Also ich esse selber immer noch so 4-5 Mal die Woche da.
Du hast jetzt schon angeschnitten und gesagt, ihr habt euch für das Franchise-Modell entschieden. Für unsere Hörerinnen und Hörer, kannst du vielleicht mal kurz umreißen, was das Franchise-Modell ist und warum ihr euch dafür entschieden habt?
Ja, also es gab verschiedene Optionen, in andere Städte zu gehen. Und eine Option wäre gewesen, selbst Filialen zu eröffnen und die selbst zu betreiben. Aber ja, wie viele wissen, ist die Gastronomie ja extrem mitarbeiterintensiv. Also das heißt, man hat eine sehr hohe Anzahl an Mitarbeitenden. Allein in Münster muss man sich vorstellen, wir haben noch das Headquarter hier mit dem Office und insgesamt haben wir 5 Läden in Münster. Alles in allem sind wir aber in einer Größe von 200 Mitarbeitern. Da war für uns klar, okay, wenn wir in andere Städte gehen, dann haben wir überall unsere Teams, sind am Ende nur noch auf der Piste und müssen mit dem Auto von A nach B fahren. Und so haben wir uns beide halt unser Leben nicht vorgestellt. Weil auch, glaube ich, dann der Fokus, nämlich der Fokus aufs Konzept und auf die Weiterentwicklung, auf die guten Produkte, auf einmal dann verloren geht, weil man eigentlich den ganzen Tag nur hin und her fährt, um zu gucken, dass alles läuft. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, zu franchisen. Franchise bedeutet, dass man sein Konzept, die eigene Idee an potenzielle Partner weitergibt. Das heißt, es können sich Interessenten aus anderen Städten melden, können sich bewerben und so ähnlich wie das auch viele andere Gastronomien und auch aus anderen Ecken Unternehmen machen. Genau, die können sich bewerben. Wenn sozusagen wir die Person als geeignet erachten und die Person nach den ersten Gesprächen immer noch der Überzeugung ist, dass das genau der richtige Weg für sie ist, Dann setzt man sich zusammen, geht einen Vertrag ein und der hat dann ganz viele, ja, da sind ganz viele Faktoren, ganz viele Do's and Don'ts drin für beide Seiten. Und genau, man mietet oder kauft sich die Idee, bekommt dafür aber unter anderem, da kann Maurice auch gleich nochmal drauf eingehen, von uns das Know-how. Man bekommt von uns die Signature-Produkte. Wir kaufen im Kollektiv ein. Das heißt, was wir machen, ist zum Beispiel mit Lebensmittelhändlern, mit Verpackungshändlern und so weiter, auf große Volumina zu handeln. Das heißt, wir verhandeln die Preise, die Einkaufspreise und machen die ganzen Deals immer übergeordnet für alle Standorte, was natürlich bedeutet, dass man viel wirtschaftlicher arbeiten kann, als wenn man jetzt selbst sich spontan entscheidet, einen kleinen Bowlladen aufzumachen. Und das führt auch dazu, dass wir bei uns, das werden sich auch viele oder wundern sich auch andauernd viele, warum wir trotz der guten Qualität und der großen Portion preislich so niedrig sein können. Das liegt einfach daran, dass wir sagen, dass im Einkauf der Gewinn liegt und wir möchten halt lieber am Gast ein bisschen weniger verdienen, aber dafür den Gast glücklich machen und ihn vielleicht in der Woche 2-3 Mal bei uns sehen, da haben wir alle mehr von.
Es gibt ja mittlerweile sogar Franchises von Gustav Grün in Mexiko oder auf Bali. Wie kontrolliert ihr denn, ob eure Franchise-Nehmerinnen und Nehmer eure Qualitätsansprüche überhaupt erfüllen? Also dann seid ihr doch trotzdem ziemlich oft unterwegs, oder? Oder im Urlaub in Mexiko oder auf Bali?
Ich bin ja auch lieber auf Bali oder in Mexiko als auf der Autobahn, ne? Also deswegen, da gehe ich gern kontrollieren. Also war ich tatsächlich auch jetzt vor kurzem noch. Nee, also ja, auf Bali und in Mexiko hat sich das tatsächlich so ergeben, dass wir klassisch erstmal die Bewerbung bekommen haben. In Bali war das Ende des vorletzten Jahres so, dass wir eine dubiose E-Mail erhalten haben. 5 Zeiler mit: Hey, wir waren bei euch in Münster im Gustav Grün und wir finden das Konzept total geil. Ich bin aus Singapur, mein Partner ist aus Deutschland und wir leben auf Bali und wir würden gern ein Gustav Grün eröffnen. Sowas kommt tatsächlich sehr häufig, also aus allen Ecken der Welt. Das ist ganz witzig. Wir haben das bis dato aber immer als Träumer abgetan und ja, dann fühlt man sich natürlich geschmeichelt, dass jemand das Konzept so feiert, aber Maurice kann das bestätigen. Das ist schon. Genau, also wir sind dann nicht weiter drauf eingegangen, auch in Bali nicht. Aber dann kam 2 Tage später, als hätte man einen Wecker gestellt, kam dann eine E-Mail mit ungefähr 3 Seiten, wo dann drin stand, warum wir und warum Bali die richtige Entscheidung ist. Mit einer Rentabilitätsplanung und so weiter und so fort und einem potenziellen Standorten und alles, was man sich so vorstellen kann. Was dann wiederum unsere Neugier geweckt hat. Anton, also mein Bruder und Maurice, kamen dann um die Ecke und sagten, du, biete denen doch einfach mal einen Termin an. Und deswegen habe ich dann halt zurückgeschrieben, okay Leute, nächste Woche Mittwoch um 12 bis 13 Uhr hätte ich einen Slot. Und dann haben die mir eine Stunde später zurückgeschrieben, Flüge sind gebucht. Und kam dann eine Woche später nach Deutschland. Genau, wir haben uns dann im Café zum Kennenlernen hingesetzt. Ja, und danach sind die Sympathiefunken, glaube ich, nach 2 Sekunden übergeschlagen. Und so haben wir uns kennengelernt, sind aber inzwischen auch sehr, sehr gute Freunde. Auch außerhalb von Gustav Grün viel im Kontakt. Ich war jetzt im Sommer bei den beiden auf der Hochzeit, auch auf Bali. Und super liebe Menschen, die das mit richtig viel Passion machen. Und ja, so hat sich das in Bali ergeben. Und in Mexiko war es sehr ähnlich. In Mexiko hat der gute Ricardo, der in Münster studiert hat und der hat lateinamerikanisches Business studiert, der ist dann nach Mexiko ausgewandert, hat dort eine Firma gegründet vor ein paar Jahren, hat die dann kurz nach Corona verkauft, ist dann in den Süden von Mexiko gegangen, nach Puerto Escondido und baut dort gerade ein Hotel. Und hat uns dann auch kontaktiert und gesagt, boah, ich habe eigentlich auch Bock auf Gastro und ich vermisse Gustav Grün hier drüben. Weil er halt als Student sehr oft bei uns essen war. Ja, ich bin demnächst mal in Deutschland, habt ihr vielleicht Zeit? Ja, dann haben wir uns halt mit Ricardo zusammengesetzt. Das war auch ganz, ja, hat auch gut gefunkt. Ja, dementsprechend ist dann jetzt im Dezember letzten Jahres die Filiale in Mexiko entstanden.
Was man halt so nebenher macht, wenn man eh gerade ein Hotel baut, klar.
Genau, richtig. Nee, aber das ist halt auch das, was unglaublich viel Spaß macht. Nicht, dass wir uns nicht freuen, wenn eine Filiale in, weiß nicht, Düsseldorf eröffnet. Das ist auch schön. Aber so diese kleinen speziellen Eröffnungen irgendwo Übersee, das ist natürlich mega geil. Wir sind jetzt aktuell auch noch in Gesprächen in Brasilien und in Kanada. Genau, aber um auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie macht ihr das mit der Qualitätssicherung? In Deutschland sind wir das klassische Franchise. Im Ausland ist es ein bisschen anders. Ja, da prüfen wir noch intensiver, dass das Vertrauen auch einfach da ist, weil das kann man natürlich nicht, anders als jetzt mal spontan nach Bielefeld rüberdüsen und gucken, ob alles super ist, kann man das natürlich nicht mit Bali und mit Mexiko machen. Aber wir haben bis jetzt echt gemerkt, dass das sehr gut funktioniert und dass insbesondere die Menschen, die über See sagen, boah, ich bringe jetzt Gustav Grün dahin, dass man sich auf die besonders gut verlassen kann.
Auf jeden Fall. Wenn sie schon zu euch kommen und nicht andersrum, dann weiß man auch, man, die wollen das wirklich.
Richtig, genau. Jetzt bin ich in 4 Wochen in Vancouver. Ja, mal schauen. Also das sieht auch gerade schon wieder danach aus, als würden wir jetzt auch noch in Kanada einen Platz finden.
Richtig spannend.
Da gibt es ja natürlich auch gleichzeitig diese besonders intensiven Onboarding-Phasen, in denen du dann auch vor Ort da bist. Das ist jetzt vielleicht nicht bei jedem Franchise-Partner in Deutschland genau das Gleiche, weil da muss man halt den Start besonders gut hinbekommen, weil man denen das dann ja auch ein Stück weit erstmal überlässt. Ne?
Genau, richtig. Also das geht da schon wirklich anders als hier in Deutschland, wo viele Signature-Produkte, das heißt die Produkte, die unsere Konzepte ausmachen, die Soßen, die müssen halt immer identisch sein, die Fleischersatzprodukte müssen immer identisch sein. Das ist alles etwas, was hier aus unserer Zentrale kommt, damit wir einfach überall dieselbe Qualität haben und dasselbe Produkt. Und genau diese Produkte, dadurch, dass wir halt nach Bali oder nach Mexiko keine klassischen Lieferwege haben, werden genau diese Produkte, diese Lebensmittel vor Ort in jeder einzelnen Filiale hergestellt. Das heißt, genau diese Onboarding-Phase, die Maurice gerade beschrieben hat, ist dort natürlich viel intensiver und langwieriger. Ja, ich glaube, so rein wirtschaftlich ist das jetzt nicht unbedingt die schlauste Entscheidung, nach Mexiko oder nach Bali zu gehen, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß und man sollte auch Dinge machen, die Spaß machen.
Du hast ja gerade gesagt, wie wichtig Einheitlichkeit ist für ein Franchise-Unternehmen. Das klar betrifft eure Soßen und das Essen und das Interieur, aber es gilt ja genauso wie jetzt in den ganzen Marketing-Auftritt. Das heißt jetzt die Bekleidung für die Angestellten oder die Flyer, die Speisekarten, vielleicht irgendwelche digitalen Bildschirme. Habt ihr Unterstützung von Partnerfirmen und Agenturen oder wie regelt ihr das?
Genau, also da wird Maurice gleich mal drauf eingehen. Also generell haben wir ein internes Marketing-Team, was unter der Leitung von Maurice steht, aber arbeiten auch mit externen. Da kann aber Maurice gleich mal erläutern, wie wir das Ganze aufteilen.
Ja, gerne. Also natürlich ist es wichtig, dass es einfach eine gewisse Einheitlichkeit gibt. Wir sind ja auch Franchise-Geber, weil wir unseren Partnern auch eine Idee mit an die Hand geben wollen. Gustav Grün ist in dem Sinne ja mehr als nur jetzt ein Restaurant, sondern auch eine Marke. Und eine Marke sollte überall das gleiche Auftreten haben. Man kennt das ja auch von anderen Marken. Ich möchte nicht, dass die irgendwie in Bayern anders im Supermarkt steht als jetzt in NRW. Und darum kümmern wir uns darum, dass dieses einheitliche Gustav Grün-Gefühl, was auch unsere Gäste auch erleben sollen, dass das überall gleich ist. Und dafür ist es ganz entscheidend, dass die Corporate Identity, die CI, die wir haben, dass die einheitlich in die Partnerläden getragen wird. Und wir haben uns im Prinzip sowas wie Listen erstellt. Wir wissen ganz genau, was gehört zu einem Laden dazu. Und da fallen genau die Sachen drunter, auch die du schon gerade aufgezählt hast. Also wie sollen unsere Mitarbeiter-Shirts aussehen? Wie sollen unsere Speisekarten, unsere Flyer aussehen? Da gehören Sticker dazu, da gehören aber selbst solche banalen Dinge, würde man erstmal meinen, dazu, wie dass wir unsere Theken auch mit unseren Soßen und Humusoptionen bekleben. Also all diese Dinge, die irgendwie am Ende auch in den Laden gehören, damit der funktioniert, die sollen einheitlich sein. Und dafür haben wir unser Team. Ich habe ja ein sehr gutes Team, in dem 5 Leute arbeiten, die alle für sich ihre Zuständigkeitsbereiche haben. Also wir haben zum Beispiel jemanden, die kümmert sich darum, dass unser ganzes Social Media Marketing ordentlich aussieht und überall gleich funktioniert. Und dann haben wir noch eine Grafikabteilung und da wird sich darum gekümmert, dass Designs auf Speisekarten zum Beispiel ordentlich aussehen. Und das machen wir hier auch zentral bei uns im Office in Münster für alle Läden, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Dazu kommen dann noch Externe. Also wir arbeiten hier und da mal mit einer SEO-Agentur zum Beispiel zusammen, um unsere Suchmaschinenoptimierung noch besser hinzubekommen. Oder wir haben auch externe Content-Creator, die halt genau das können und dann in unsere Läden in Hamburg oder Nürnberg gehen und dann vor Ort Videos aufnehmen. Oder natürlich auch jetzt Flyer Alarm als Partner, mit dem wir zusammenarbeiten.
Bezahlt ihr auch Influencer, dass die mal durch euren Laden marschieren und mal was bei euch schnabulieren?
Das machen wir tatsächlich gar nicht. Da fahren wir auch so eine Art No-Influencer-Politik aktuell. Also ich glaube persönlich, im Marketing ist das Allerwichtigste aktuell Authentizität. Und Authentizität erreichst du nicht dadurch, dass jemand dafür bezahlt wird, zu sagen, dass ihm was schmeckt. Und ich glaube, früher oder später merken unsere Gäste auch, wenn sie einen Influencer oder eine Influencerin sehen, die dafür bezahlt wird, dass es schmeckt. Was wir aber machen, und das finde ich, ist der wesentlich authentischere und auch fairere Umgang, wenn Influencer oder Influencer bei uns in den Laden kommen und die von sich aus sagen, ey, das schmeckt mir so gut, ich komme hier richtig oft und richtig gerne hin, und die von sich aus zum Beispiel eine Story oder einen Post über uns machen, ist alles schon passiert. Da habe ich noch eine Geschichte aus Nürnberg gerade im Kopf. Dann machen die das von sich aus und irgendwann entsteht da natürlich auch eine Verbindung zu unserem Partner. Dann lernt man sich kennen und dann sagt man vielleicht, ey, du bist hier so oft, ich will dich gerne mal einladen, und dann wird man mal auf ein Essen eingeladen. Aber das ist auch das höchste der Gefühle. Also wir haben noch nie einen Influencer dafür bezahlt, dass der irgendwas für uns macht.
Und man muss auch sagen, also ob die Person jetzt 2 Follower oder da 2 Millionen Follower hat, das spielt eigentlich keine Rolle, ob wir die Person einladen oder da mal einen Drink ausgeben, sondern wir versuchen da eigentlich alle gleich zu behandeln. Und ich bin auch gar nicht so in diesem Influencer-Game drin. Habe mich damit auch nicht so richtig auseinandergesetzt. Und genau das, was wir aber ganz klar denken und was wir auch leben, ist, da jetzt irgendeinen 1 Million Influencer reinzubringen, der bringt vielleicht dann einen kurzfristigen Umsatz, aber am Ende muss das Konzept stimmen, das Essen muss gut sein und dann braucht man das nicht. Und wie Maurice schon erwähnt hat, also wir haben echt einige Leute, auch bekanntere, berühmte Leute, die regelmäßig zu uns kommen, die uns auch online supporten, ohne dass wir jemals da irgendwie was rüberfließen lassen haben.
Okay. Mal angenommen, ich möchte es euch jetzt nachmachen. Ich habe jetzt hier einen Burgerladen in Würzburg und das mit der Firmengründung habe ich hingekriegt und meine Küche ist jetzt auch fertig und so. Und ich möchte mich jetzt...
Die von eBay Kleinanzeigen?
Genau die.
Ja, sehr gut.
Und es läuft alles gut und ich möchte mich jetzt auch vergrößern. Wie packe ich denn das am besten an? Wie habt ihr damit angefangen? Ihr habt ja die Vorüberlegungen schon ein bisschen erläutert, aber wie macht man dann den ersten Schritt zum Beispiel in so ein Franchise?
Tu es auf keinen Fall. Nein, Spaß. was kann ich da als Tipp mitgeben? Also man muss ganz klar erstmal schauen, okay, hat man einen USP? Ist das eigene Konzept, ist der eigene Laden besonders? Funktioniert er gut, weil vielleicht einfach die Zeit und der Ort gerade gut sind? Habe ich jetzt eine Pommesbude, die direkt, weiß nicht, im Bahnhofsdurchgang ist. Natürlich läuft die, weil das ein schnelles Essen auf die Hand ist. Ist das aber etwas, was so besonders ist und was nur deswegen läuft, weil es besonders ist? Das denke ich dann eher nicht. Und da muss man halt, glaube ich, dann auch mit einem beispielsweise Burgerladen schauen. Was macht diesen Laden anders und in dem Sinne dann auch spezieller, spannender und besser als andere Konkurrenten? Und wenn man sich da sicher ist, dass man da einige Punkte auf die Liste kriegt, dann kann man, denke ich, in das Vervielfältigen reingehen und in das Skalieren. Vorher halt nicht, weil es geht ja am Ende des Tages auch einfach immer darum, gerade wenn man in die Richtung Franchise möchte, müssen natürlich auch andere Menschen von dem eigenen Konzept überzeugt sein. Es gibt so viele Konzepte da draußen, auch extrem viele Konzepte, wo sich halt einfach niemand bewirbt. Weil, ja, das muss man halt ganz klar sagen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich darüber bewusst ist und dass man da auch zum richtigen Zeitpunkt den Schritt geht, eventuell auch dann nochmal einen Moment länger wartet. Also wir hätten, glaube ich, so im Nachgang, ich hätte auch gern noch ein halbes Jahr länger gewartet, bis wir die erste Filiale aufgemacht haben, also die erste Franchise-Filiale. Aber manchmal muss man Feste feiern, wie sie fallen, ne? Und genau, und wir wussten zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, wo das alles hingeht. Zusätzlich kann ich sehr empfehlen, wählt eure Partner weise. Sagt nicht einfach ja, nur weil das jetzt gerade nach einer spannenden Möglichkeit aussieht. Das ist auch sehr wichtig. Nicht nur der Partner bindet sich an einen, sondern man bindet sich selbst an den Partner. Und man selbst als Konzeptgeber, als die Person, die gegründet hat, gibt jedes Mal, wenn jemand anders eine Filiale eröffnet, gibt man was von dem eigenen Konzept und von der eigenen Sicherheit ab. Nicht, dass wir da jetzt unbedingt immer schlechte Erfahrungen gemacht haben, gar nicht. Außer ja, in Dortmund ist das gescheitert. Da gab es mehrere Faktoren, die da reingespielt haben. Obwohl der Laden gut lief, aber so ist es manchmal. Wir haben uns dann irgendwann dagegen entschieden und wollten nicht mehr. Und das war dann für alle Seiten besser. Genau, also nicht nur der Partner bindet sich an einen, sondern man selbst bindet sich an den Partner. Da ist das Menschliche, glaube ich, sehr, sehr wichtig und nicht nur das Wirtschaftliche.
Ich glaube, das waren jetzt schon viele reichhaltige Informationen für Menschen, die sich für das Thema Gastro, Systemgastro und Franchising interessieren. Vielleicht noch mal eine letzte Frage. Hätte euch jemand vor 7 Jahren schon gesagt, wo euch euer Weg hinführt? Also, dass es eben nicht bei eurer eigenen Falafelbutze mit der eBay Kleinanzeigenküche bleibt, sondern dass es quasi ein Unternehmen wird, das, naja, weltweit agiert und dass ihr definitiv keine 8 Stunden Arbeitstage mehr erlebt. Würdet ihr es trotzdem nochmal genauso machen?
Also ich überlege jetzt nicht, also es war jetzt nur so eine Fake-Denkerpause, auf jeden Fall würde ich es nochmal genauso machen. Nee, also zu 100%, also da spreche ich auch für meinen Bruder und auch für den Yannick, der seit also fast 1,5 Jahren uns als dritter Geschäftsführer unterstützt, der mit in die Firma reingekommen ist. Also mein Bruder ist BWLer, ich habe Kommunikationswissenschaft mit Marketing-Schwerpunkt studiert und wir haben gemerkt, okay, was fehlt uns in der Geschäftsführung? Das war ganz klar ein Jurist und deswegen ist der gute Yannick, der auch genau in unserem Alter ist, noch dazu gestoßen, was uns auf jeden Fall super viel Arbeit abnimmt und auch einfach nochmal einen Schritt seriöser gemacht hat. Und da spreche ich für uns alle drei und glaube ich auch für die meisten aus dem Kernteam bei uns.
Ich kann auch sagen, ich würde jetzt auch nachträglich nicht die eigene Agentur gründen, sondern wieder dazukommen. Und ja, am Ende des Tages, wir glauben selbst halt so sehr an diese Idee und haben noch so viel vor damit, dass es einfach jeden Tag dann auch einfach Bock macht, daran zu arbeiten, dass es halt weitergeht und dass wir diese gesunde Alternative halt in möglichst viele Städte bringen können. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt mit Gustav Grün, Grün, aber auch mit Aro, wo wir schon ein Stück weit stolz sind, dass wir hierher gekommen sind, auf jeden Fall. Nicht umsonst sind wir letztens alle zusammen mal nach Mallorca gefahren und haben auch mal uns gesagt, wir dürfen stolz auf das sein, was wir zusammen erreicht haben.
Letztens hört sich so weit weg an, letzte Woche.
Ja, stimmt. Darum habe ich es jetzt gerade noch im Hinterkopf. Aber wir haben auch noch so viel vor. Jetzt denken wir zum Beispiel daran, dass wir gerne pro Konzept 50 Läden aufmachen wollen. Das ist so eine Marke, die wir gerne knacken wollen, genau, in einer bestimmten Zeit.
Also ich würde es alles definitiv nochmal genauso machen. Natürlich gibt es so ein paar Dinge, also gar nichts Großes, so Kleinigkeiten, die man vielleicht beim zweiten Mal direkt richtig macht. Ne? Das ist, ich meine, aus Fehlern lernt man und am Ende, um erfolgreich zu sein, muss man mehr richtig machen als falsch. Und das ist uns zum Glück gelungen. Aber es macht unglaublich viel Spaß und dass es bei dem Team genauso ist, das merke ich tatsächlich an so Kleinigkeiten wie, wenn ich dann Samstagabend beispielsweise von Maurice per WhatsApp angeschrieben werde mit irgendeiner Idee. So, dann weiß man auf jeden Fall, okay, die Leute, die bei dir im Team sind, die brennen richtig für das, was man da tut. Genau, und wie Maurice auch schon gesagt hat, wir haben echt noch ein bisschen was vor in der Zukunft, wollen mit Gustav Grün die 50 Filialen knacken. Das ist so das nächste große Etappenziel, da weiterzumachen, weiter anzuknöpfen, noch besser zu werden in dem, was wir tun. Bock macht's auf jeden Fall jeden Tag.
Herzlichen Dank für das super Gespräch. Macht's gut und wir drücken weiterhin die Daumen für Gustav Grün.
Vielen, vielen Dank.
Danke euch. Ciao.
Dankeschön. Tschüss. Wahnsinn, also die beiden brennen ja richtig für ihr Unternehmen. Aber ich habe so das Gefühl, deswegen funktioniert das auch so gut mit Gustav Grün, oder?
Ja, ich denke auch. Ich musste bei der Folge auch ganz oft an unsere Podcast-Folge mit Wunschlos Glücklich, dem Café hier in der Würzburger Altstadt, denken.
Ja.
An sich ist es ja exakt das gegenteilige Business-Konzept. Ein kleines lokales Café in der Seitengasse in der Altstadt gegen ein weltweit agierendes Franchise-Unternehmen, wenn auch noch ein sehr junges. Aber die Tipps sind irgendwie genau die gleichen. Beide haben herausgefunden, was in ihrer eigenen Stadt fehlt und beide betreiben ihre Läden ein bisschen weniger für ihren Geldbeutel und ein bisschen mehr für ihr Herz.
Ganz genau. Und zum Thema Expandieren haben wir jetzt noch ein paar neue Tipps gehört. Nämlich hat uns der Kerim zum Beispiel gesagt, dass man sich Zeit nehmen sollte. Also wirklich lieber nochmal ein paar Monate investieren in gute Pläne und gute Konzepte, als einfach loszustürmen und zu sagen, jawohl, ich eröffne jetzt meine Filiale noch in drei anderen Städten. Bei der Partnerwahl in Sachen Expandieren hat er noch gesagt, wähle deine Partner weise. Denn die persönliche Ebene ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als ein richtig gutes Angebot. Denn nur mit langfristigen Beziehungen hast du am Ende auch Erfolg.
Apropos Erfolg, wir möchten natürlich auch erfolgreich sein mit unserem Podcast und würden euch deswegen empfehlen, abonniert doch einfach diesen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und wo man sonst eben noch so Podcasts empfangen kann und folgt den Flyalarm Social Media Kanälen auf Instagram, Facebook, LinkedIn und so weiter.
Jetzt sagen wir aber erstmal Tschüss und danke fürs Zuhören.
Bis bald.